Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Schönen guten Morgen. Während das britische Unterhaus zurzeit in der Zwangspause steckt, berät heute das Europäische Parlament über seine Brexit-Strategie. Welchen Spielraum für einen Deal oder einen weiteren Brexit-Aufschub das Parlament vielleicht doch noch gewähren könnte, besprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin in Straßburg. Außerdem geht es nach Rom. Dort trifft Frankreichs Präsident heute den neuen und alten italienischen Premier Conte. Nach den massiven Streitigkeiten inklusive Botschafterabzug heißt es heute Wogenglätten. Und auch heute blicken wir nach Österreich. Da stellt sich angesichts der anhaltenden Popularität der FPÖ die Frage, wie weit sind unsere Nachbarn nach rechts gerückt? Eins hat Boris Johnson mit seiner Vorgängerin Theresa May gemeinsam. Auch er behauptet nach Brexit-Gesprächen mit den EU-Partnern offenbar gerne Fortschritte, wo die anderen keine sehen, so auch beim denkwürdigen Treffen mit noch Kommissionschef Juncker am Montag. Johnson gab sich in Interviews optimistisch, dass beim entscheidenden EU-Gipfel im Oktober noch eine Einigung mit Brüssel erzielt werden könnte. Juncker dagegen sieht nach wie vor keine Lösung. Es sei an Großbritannien umsetzbare und mit dem Austrittsabkommen vereinbare Vorschläge zu unterbreiten und die seien noch nicht gemacht worden. Seit 9 Uhr debattiert das EU-Parlament über den Brexit und der scheidende EU-Kommissionspräsident wird da auch nochmal von seinem Treffen mit Johnson berichten. Das Ganze beobachtet für uns Bettina Klein in Straßburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Klein, kann Juncker dem Parlament heute irgendwelche Hoffnungen auf einen geregelten Brexit machen?
Also Herr Götzke, Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident, hat vor ungefähr 2 Minuten begonnen zu reden. So lange konnte ich reinhören. Das Parlament, Sie haben es gesagt, wird heute Vormittag darüber debattieren. In den wenigen Minuten, die ich jetzt reinhören konnte, war nicht von einer neuen Entwicklung die Rede. Ganz im Gegenteil, das Vereinigte Königreich bleibt bei seinen roten Linien. Er deutete allerdings auch an, es sei seiner Meinung nach noch möglich, ein Abkommen irgendwie zu erzielen. Wie das zustande kommen soll, darüber kann ich im Moment nicht sagen. Unser Kenntnisstand bisher ist, es gibt keine konkreten Vorschläge von der britischen Seite, wenn da wohl auch Papiere vorgelegt worden wären. Die wurden dann wieder mitgenommen. Also es gibt nichts, was die Europäische Kommission bisher als einen neuen Verhandlungsstand begreift.
Heute wird das Parlament auch über eine Resolution abstimmen, die sich mit einer weiteren Brexit-Verlängerung beschäftigt. Was ist darüber schon bekannt?
Es geht darin nicht nur oder gar nicht mal vor allem um die Brexit-Verlängerung, denn bei einer möglichen Verlängerung oder wir müssen ja besser sagen Verschiebung des Austrittsdatums hat das Europäische Parlament de forma gar nicht mit zu entscheiden. Wo es entscheiden kann, das ist eben am Ende über ein Austrittsabkommen selbst. Das Europäische Parlament hat sich aber überlegt, dass es gerne Stellung beziehen möchte, um eben in dieser politisch sehr heiklen, sehr kritischen Phase hier Position zu beziehen und damit auch in gewisser Weise die Verhandlungsposition der Europäischen Union oder der Kommission zu unterstützen. Der Text liegt seit einer Woche vor und es ist auch nicht überraschend, was drinsteht. Es kann eben nur eine Position vertreten, was die laufenden Verhandlungen oder den Versuch von Verhandlungen angeht. Mitzureden hat das Parlament, wie gesagt, was beim Austrittsabkommen und da stellt es klar, es wird keinem Abkommen zustimmen, in dem kein Backstop drin ist. Das ist sozusagen auch eine Unterstützung der Position der Kommission. Es stellt auch klar, es wird keinem Zukunftsabkommen zustimmen, wenn Großbritannien versucht, sich seinen Verpflichtungen jetzt zu entziehen, auf finanzieller Ebene etwa. Darüber wurde ja auch spekuliert. Wenn es keinen No-Deal gibt, dann gibt es auch keine Abmachung mehr darüber, wer zahlt eigentlich am Ende die Zeche. Da sagt das Parlament, jedes Zukunftsabkommen, wo wir eine Zustimmung geben müssen, da wird von uns nur grünes Licht kommen, wenn Großbritannien seine Verpflichtungen erfüllt. Und es würde auch unterstützen, eine weitere Verschiebung des Brexit, das steht auch nochmal drin, aber wie gesagt, das ist nur eine politische Positionierung des Parlaments, das können und müssen die anderen 27 EU-Staaten alleine entscheiden und das ja auch nur dann, wenn Großbritannien eine solche Verlängerung beantragt.
Was wären denn insgesamt die Voraussetzungen für einen dritten Aufschub? Bislang hat er ja nichts gebracht.
Naja, das kann man so nicht sagen. Man sieht ja, wie die Dinge in Großbritannien in Bewegung geraten sind und das jetzt eigentlich vollkommen klar ist. Es wird Neuwahlen geben. Es ist nur nicht klar, wann und zu welchen Bedingungen. Die Bedingungen, die das Europäische Parlament auch nennt, sind die, die auch der Rat immer wieder genannt hat. Also es müssen triftige Gründe sein, wie etwa Neuwahlen oder ein zweites Referendum oder eben der erkennbare Versuch, ein No-Deal-Szenario zu verhindern oder ein Abkommen eben auszuhandeln. Wenn natürlich erkennbar wird, dass Neuwahlen eigentlich nur bedeuten, dass man das Chaos weiter hinauszieht und dass die britische Regierung eigentlich nicht daran interessiert ist, ein No-Deal zu verhindern, dann halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass der Rat sich dann sehr zögerlich zeigt, einer solchen Verlängerung zuzustimmen.
Kommission und Regierungschefs sind ja bislang beim Brexit geschlossen aufgetreten. Vor allem was Backstop und Irlandfrage betrifft, haben Sie ja schon genannt. Wie geschlossen ist da das neue EU-Parlament aufgetreten?
Naja, es wird heute Vormittag erst auftreten und was die Resolution angeht, die heute am frühen Nachmittag verabschiedet werden soll, da ist zumindest eine Mehrheit für die Punkte, die ich gerade genannt habe, erkennbar. Also alle großen Fraktionen und auch der Brexit-Unterhändler oder Brexit-Beauftragte des Parlaments tragen das mit. Erkennbar ist natürlich, dass sozusagen die Parteien eher am rechten Rand, die also auch eher die Brexiteers unterstützen oder insgesamt eine sehr kritische, wenn nicht sogar hasserfüllte Position gegenüber der EU vertreten, tragen das nicht mit. Auch von der linken Seite gibt es da Kritik. Aber die großen Fraktionen sind mehr oder weniger sich einig darin, dass man ein No-Deal verhindern sollte und dass man auch auf diesen Backstop eben nicht verzichten kann. Das ist die Mehrheit des Parlaments, aber es ist jetzt nicht 100% dieser Meinung.
In diesen Minuten hat das Parlament begonnen mit seinen Beratungen zur Brexit-Strategie. Worum es konkret geht, das hat uns unsere EU-Korrespondentin Bettina Klein erläutert. Vielen Dank. Die bisherige italienische Populistenregierung aus rechter, rechtsradikaler Lega und Fünf Sternen war in vielen EU-Ländern mit ihrer Politik und Rhetorik angeeckt, in keinem Land aber so massiv wie in Frankreich. Zeitweise hatte Präsident Macron sogar seinen Botschafter in Rom abgezogen, was es so in der EU noch nicht gegeben hat. Beispiellos waren allerdings auch die Angriffe der Italiener auf Macron. Lega-Chef Salvini hatte ihn zum Rücktritt aufgefordert, weil er, Zitat, gegen sein Volk regiere. Und Fünf-Sterne-Chef Di Maio war nach Paris gereist, nicht um Macron zu treffen, sondern um die Gelbwesten zu sehen. Da sind die Fünf-Sterne auch im neuen Kabinett, konnte zwei vertreten. Trotzdem will Frankreichs Präsident heute bei seiner Reise nach Rom die Aussöhnung wagen, bei Treffen mit Conte und Präsident Mattarella. Nina Amin über den Neuanfangsversuch.
Der heutige Besuch in Rom soll ein Neuanfang werden. Monatelang lag der französische Staatschef Emmanuel Macron mit der damaligen Regierungskoalition von Lega und Fünf-Sterne-Bewegung im Streit, auf dessen Höhepunkt Frankreich kurzzeitig seinen Botschafter aus Rom abzog. Was war passiert? Rückblickend ist ein Auftritt Macrons in der Bretagne vergangenen Sommer wichtig. Frankreich warf Italien verantwortungslose Flüchtlingspolitik vor. Außerdem verurteilte Macron die antieuropäische Stimmung in manchen EU-Ländern. An ihnen muss man Anstoß nehmen, an dem Nationalismus, der wieder aufkeimt, an den geschlossenen Grenzen, die manche vorschlagen. Für den damaligen Innenminister Matteo Salvini war dieser Seitenhieb auf den Nachbarn Italien ein gefundenes Fressen. In den darauffolgenden Monaten griff der Lega-Chef Macron scharf an. Ich stehe mit meinem ganzen Herzen, mit meiner Arbeit, dem französischen Volk nahe, die in Frankreich mit einer furchtbaren Regierung leben, mit einem äußerst schlechten Staatspräsidenten. Unterstützt wurde Salvini von seinem damaligen Koalitionspartner, dem Chef der Fünf Sterne, Luigi Di Maio. Der Mann, der jetzt in der neuen Regierung Außenminister ist. Er warf Frankreich vor, faktisch immer noch Kolonien in Afrika zu unterhalten und von der Armut dort zu profitieren. Dadurch würden Migranten über das Mittelmeer gen Europa getrieben. In einer Videoansprache verlangte Di Maio von Macron, Italien mit den ankommenden Migranten zu helfen.
Lei ha detto
Sie haben gesagt, Sie werden Italien bei 80% seiner Migranten nicht helfen, nämlich den Wirtschaftsflüchtlingen. Sie lassen in Ventimiglia viele Migranten über die Grenze von Frankreich nach Italien zurückbringen. Präsident Macron, wir erwarten uns von den Franzosen und Frankreich eine andere Art der Unterstützung. Das Fass zum Überlaufen brachte allerdings ein Treffen von Italiens damaligem Vizeministerpräsidenten Di Maio mit Vertretern der Gelbwesten, die gegen die Politik von Frankreichs Präsident Macron mobil machen. Di Maios Einmischung sei eine inakzeptable Provokation, teilte das französische Außenministerium mit und zog den Botschafter ab. Di Maio war sich keiner Schuld bewusst. Ich verstehe nicht, warum sie auf die Barrikaden gegangen sind. Macron hat doch ständig mit unseren Oppositionsparteien Kontakt, wie zum Beispiel dem Partito Democratico. Wo ist da der Unterschied? Wenn Macron jetzt Staatspräsident Sergio Mattarella und Regierungschef Giuseppe Conte trifft, ist einiges anders. Das alte Regierungsbündnis ist geplatzt, Salvini sitzt auf der Oppositionsbank, die Fünf Sterne regieren mit ihrem bisherigen Erzfeind, dem Partito Democratico, kurz PD. Conte ist immer noch Regierungschef, hat aber ein neues Kapitel in der italienischen Politik aufgeschlagen. Gemeinsam mit der EU will er eine Lösung für die über das Meer kommenden Migranten finden. Das will auch Macron. Freuen wird ihn auch die Ankündigung in Bezug auf ein umstrittenes Großprojekt, das Italiens alte Regierung auf Eis legte. Die geplante Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Turin und Lyon. Italiens neue Verkehrsministerin Paola De Micheli vom PD sagte dem italienischen Sender Sky TG24, der Tunnelbau werde jetzt weiterverfolgt. Das Dossier hat in diesen 14 Monaten einen anstrengenden Werdegang gehabt. Momentan suchen wir nach eventuellen verwaltungstechnischen Problemen, die gelöst werden müssen, um alles zu beschleunigen. Doch auf politischer Ebene ist das Problem definitiv gelöst. Bleibt abzuwarten, wie die neue Regierung das umstrittene Projekt vorantreiben will. Die Fünf-Sterne-Bewegung, die jetzt weiter mitregiert, lehnt den Tunnel durch die Berge in Norditalien strikt ab.
Ja, da könnte Macron bei seinem Besuch in Rom nochmal nachhaken. Nina Mien berichtete über die Mission Aussöhnung von Frankreichs Präsident Macron. Rechtspopulistisch, rechtsradikal, völkisch oder sogar rechtsextrem? Die Frage, wie weit rechts außen eine Partei steht, die stellt sich zurzeit nicht nur bei der AfD und ihren Spitzenpolitikern, sie stellt sich auch bei der FPÖ in Österreich, die trotz der Ibiza-Affäre kaum an Popularität verloren hat, wenn man den aktuellen Umfragen glaubt. In diesem Sommer sollte sich auch ein parteiinterner Historikerbericht mit dieser Frage beschäftigen. Die Experten sollten klären, welche Rolle völkische und auch nationalsozialistische Ideologien in der FPÖ spielen, die ja immerhin in den 50ern von ehemaligen Nazis gegründet wurde. Viele Experten aber stellte diese Untersuchung nicht zufrieden. Bernhard Weidinger zum Beispiel. Er ist Rechtsextremismusforscher am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Unsere Autorin Antonia Kreppel hat mit ihm über die Verstrickung der FPÖ nach rechts außen gesprochen.
Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands befindet sich in einem Hintergebäude des alten Rathauses der Stadt Wien. Im Eingangsbereich verpackt eine Mitarbeiterin das Jahrbuch 2019 für die ca. 400 Mitglieder des Vereins. Das Thema in diesem Jahr: die NS-Massenvernichtung im besetzten Weißrussland. Seit den 90er Jahren forscht das Dokumentationsarchiv zu österreichischen Holocaust-Opfern, dokumentiert und analysiert rechtsextreme Strömungen in Österreich. Bernhard Weidinger, zuständig für die Rechtsextremismus-Sammlung, führt durch die schmalen Gänge. Hier wird archiviert und wissenschaftlich ausgewertet. Auch Schüler und Studenten können die umfangreiche Bibliothek nutzen. Der junge Politikwissenschaftler, kurze schwarze Haare, konzentrierter Blick, kommt gleich zum Punkt. Gesprächsthema Nummer 1 ist in diesen Tagen die schon lange angekündigte Veröffentlichung des Historikerberichts der Freiheitlichen Partei Österreichs, in dem die FPÖ ihre eigene Geschichte untersucht. Die rechtspopulistische FPÖ entstand 1955 als Nachfolgerin des Verbands der Unabhängigen, eine Sammelpartei ehemaliger Nationalsozialisten des Dritten Lagers.
Dieser Historikerbericht oder das, was davon bislang vorliegt, hat die Verbindung zum Rechtsextremismus reduziert auf die Frage, inwieweit die FPÖ eine Nachfolgepartei der NSDAP ist. Und da unter anderem festgehalten, dass das jedenfalls formal nicht der Fall sei, aber auch, dass es der FPÖ inhaltlich nicht um eine Wiedererrichtung des NS-Regimes gegangen sei. Das sind natürlich triviale Aussagen, denn wenn das der Fall gewesen wäre, hätte die FPÖ als Partei nie zugelassen werden dürfen bzw. längst verboten werden müssen. Womit sich der Bericht überhaupt nicht befasst, sind eben die Verstrickungen der Partei mit dem Rechtsextremismus nach 1945. Und diese Verstrickungen sind durchaus mannigfaltig, sowohl auf einer personellen Ebene als auch auf organisatorischer Ebene, in Form von Kooperationen, etwa Auftritten hochrangiger FPÖ-Vertreter auf rechtsextremen Veranstaltungen, regelmäßigen Inseraten der Partei für rechtsextreme Zeitschriften, aber letztlich natürlich auch auf inhaltlicher Ebene.
Als Beispiel führt Bernhard Weidinger das Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft im Parteiprogramm der FPÖ an, das, so wörtlich, Österreich ein Teil der deutschen Volks-, Sprach- und Kulturgemeinschaft sei. Warum der Bezug auf das deutsche Volk?
Also es geht da nicht um Anschlusswünsche, aber es geht sehr wohl um ein Bekenntnis zum Volk eben als Abstammungsgemeinschaft. Und Abstammungsgemeinschaft bedeutet eben Blutsgemeinschaft und bedeutet also ein Verständnis von Volk, wo es eben nicht um Staatsbürgerschaft geht, wie in aufgeklärten liberalen Gesellschaften, sondern wo man eben die richtigen Eltern haben muss, um wirklich dazuzugehören.
Inwieweit unterscheidet sich der Rechtsextremismus in Österreich von rechtsextremen Strömungen in Deutschland? Bernhard Weidinger überlegt ein wenig, bevor er antwortet. Noch bis vor kurzem hat er die These vertreten, dass sich der Rechtsextremismus in Deutschland eher gewalttätig auf der Straße abspiele und in Österreich eher in der Parteiprogrammatik der FPÖ verankert sei. Seit dem Aufstieg der AfD sieht er die Lage etwas anders.
Im Hinblick auf Parteipolitik, denke ich, hat Deutschland stark aufgeholt auf Österreich, auch wenn einerseits die AfD sicher diese Erfolgsniveaus der FPÖ noch nicht erreicht hat. Und auch wenn in Deutschland, ich würde sagen, das Immunsystem der liberalen Demokratie doch noch deutlich intakter ist als in Österreich. Ich würde durchaus das als einen wesentlichen Unterschied sehen, dass in Deutschland jedenfalls bis dato keine Parlamentspartei offen erklärt, dass sie bereit wäre, mit der AfD zu koalieren. Es gab nie sowas wie einen Grundkonsens der demokratischen Parteien der Mitte. Und die ÖVP ist selbst nach Ibiza ja erklärtermaßen jederzeit bereit, diese Koalition wieder aufzunehmen.
Wo die Akzeptanz für die braunen Ränder der FPÖ in der Mitte der Gesellschaft wurzelt, darauf will die Dauerausstellung im Untergeschoss des Dokumentationsarchivs antworten. Sie beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in Österreich. Dort ist beispielsweise eine Gedenkfeier der rechtsextremen Szene im November 2004 am Wiener Zentralfriedhof dokumentiert, die für den nationalsozialistischen Fliegerhelden Walter Nowotny abgehalten wurde. Bis 2003 hatte er dort ein Ehrengrab.
In Österreich wurde bekanntlich die NS-Zeit anders verarbeitet als in Deutschland. Und das ist nach wie vor ein etwas schlampiges Verhältnis zur eigenen Vergangenheit, zur eigenen Mitverantwortung und natürlich auch zur eigenen Verpflichtung mit Blick auf ein Nie wieder vorherrscht. Aber man kann in der Geschichte noch weiter zurückgehen und wird etwa feststellen, dass es in Österreich eine reiche Tradition des Autoritarismus, der Untertanenmentalität gibt, dass der Liberalismus in Österreich immer schon einen schweren Stand hatte.
Und so fehle in Österreich das, was Weidinger bürgerliches Selbstbewusstsein nennt. Die Überzeugung, dass es wichtig ist, sich an der Politik zu beteiligen und Konflikte gesellschaftlich auszutragen.
Ich würde sagen, seit den 90er Jahren ist Österreich sicher sehr weit nach rechts gerückt. Ob man sie nun rechtspopulistisch oder rechtsextrem nennen will, wenn eine solche Partei jahrzehntelang ihre Botschaften trommelt und ihre systematische Zerstörung des demokratischen Diskurses betreibt, dann geht das an einer Gesellschaft nicht spurlos vorbei. Das hinterlässt Narben und das hinterlässt Wunden und die kann man in Österreich, glaube ich, sehr gut beobachten.
Und morgen geht's in unserer Reihe über Österreich und die FPÖ nach der Ibiza-Affäre um einen Anwalt, der gegen viele Lieblingsgesetze der FPÖ und gegen Menschenrechtsverletzungen vorgeht. Übernehmen jetzt die Kollegen von Tag für Tag. Und das war's von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.